muss sagen, ich fühle mich sehr wohl in eurer Mitte und bin gerne wiedergekommen. Ich war ja schon mal, glaube ich, vor 2 Jahren hier. Das Thema heute lautet, liebt eure Feinde, Christenverfolgung heute. Ich lese jetzt mal den ganzen Text. Friedhelm hat ein paar Verse daraus vorgelesen, aus Matthäus 5, 43 bis 48. Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer, also die größten Sünder? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, diese herausfordernden Worte Jesu, die stehen in der sogenannten Bergpredigt. Jesus spricht in der Bergpredigt mit seinen Jüngern über Reich Gottes Kultur. Mit anderen Worten, nicht ganz so geschwollen ausgedrückt, wie sollte sich ein Jünger Jesu verhalten? Wie sollte das normale Verhalten eines Jüngers Jesu im täglichen Leben mit all seinen Herausforderungen aussehen? Der Text zeigt uns, Gott möchte, dass wir ihn und seine Liebe vollkommen widerspiegeln. Und wie können wir das besser, als wenn wir unsere Feinde lieben und für sie beten? Denn so unterscheiden wir uns von der Welt um uns her, sind Salz der Erde und Licht der Welt. Jesus sagt, wenn wir nur die lieben, die uns Liebe erweisen, dann sind wir einfach so wie die meisten Menschen. Das ist das normale Verhalten in dieser Welt. Aber wir Christen, wir sollen vollkommen sein und einen Schritt weitergehen und unsere Feinde lieben. Wie kann man das? Wie ist das möglich? Wir alle wissen, das ist gar nicht einfach. Und wir können es aber, weil in Römer 5, Vers 5 diese berühmte Stelle steht, dass durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist. Also Gottes Liebe ist durch den Geist Gottes in uns. Und es ist auch interessant, die erste Frucht des Geistes ist die Liebe. Und hier steht im Griechischen das Wort Agape. Das ist die uneigennützige Liebe. Mit anderen Worten, ich liebe sogar dann, wenn ich selbst nichts davon habe. Und das ist natürlich bei der Feindesliebe auf jeden Fall mal der Fall. Jemand hat die Agabeliebe so definiert, das Wohl des anderen aktiv suchen. Wir werden dann später hören, wie das ganz konkret aussehen kann. Ich finde es sehr interessant, dass dann der Zusatz steht und betet für die, die euch verfolgen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen richtigen persönlichen Feind hattest, der dich vielleicht sehr verletzt hat, und dann hast du versucht, für diese Person zu beten. Also ich hatte mal so ein Ehepaar in der Gemeinde, ich war 20 Jahre Pastor, und da war so ein Ehepaar, die haben mich echt tief verletzt. Und ich war ja Pastor und Christ und ich wusste, ich soll für sie beten. Also habe ich mich hingesetzt und wollte für sie beten. Aber wisst ihr, was passiert ist? Es kamen so negative Gefühle, Rachegedanken. Also interessant, was da in mir alles drin war, hatte ich vorher gar nicht so gewusst. Und ich konnte einfach nicht beten. Es war einfach nicht möglich. Und das Einzige, was ich so fertig gebracht habe, weil ich wusste, ja, ich soll ihnen doch vergeben. Ich habe immer wieder gesagt, Jesus, in deinem Namen vergebe ich ihnen, was sie mir angetan haben. Und ich vergebe alles dir, auch meine ganzen negativen Gefühle. Aber ich konnte nicht für sie wirklich beten und sie segnen in dem Moment. Es ging ein paar Tage, ich glaube sogar 2, 3 Wochen. Und dann hat sich's plötzlich verändert und ich konnte dann auch wirklich für sie beten. Und ich kann heute sagen, dass ich ihnen ganz frei begegnen kann, dass nichts mehr zwischen uns ist. Und so ist vergeben, die Feinde lieben, ist oft ein Prozess. Aber wenn wir uns an Gott hängen, unser Herz immer wieder vor ihm ausschütten, ihn um Hilfe bitten, ihm alles überlassen, auch unsere Rachegedanken. Er sagt ja, die Rache ist mein, spricht der Herr. Und wenn wir uns auf seine Liebe besinnen, dass er uns, auch uns immer wieder, all unsere Schuld vergibt, dann kann die Feindesliebe in uns wachsen, dann kann die Liebe Gottes wieder Raum in uns gewinnen, auch angesichts von Feinden. Jesus fordert uns ja nicht nur zur Feindesliebe auf, sondern er hat sie selbst praktiziert, indem er am Kreuz hängend für seine Feinde betete. Er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich muss sagen, ich bin immer wieder beschämt, wenn ich Geschichten von verfolgten Christen höre, wie sie trotz schlimmer Verfolgung ihren Feinden vergeben und für sie beten. Und ich möchte eine Geschichte aus Jordanien erzählen, gekürzt. Sie handelt von Nori. Die wurde in ihrem vierten Lebensjahr von ihrem Vater zum ersten Mal sexuell missbraucht. Der Vater war ein muslimischer Geistlicher. Seit diesem Zeitpunkt war sie dämonisch belastet, was sich darin geäußert hat, dass sie Stimmen hörte und in unregelmäßigen Abständen sogenannte Anfälle bekam. Aus ihr sprach dann eine Männerstimme, die ihre Eltern beleidigte und beschimpfte. Sie warf mit Gegenständen nach ihnen. Sie war nicht zu bändigen, sie war stark wie ein Mann. Das ging eine kurze Zeit und dann war sie wieder normal. Und wie wir uns vorstellen können, hat Nora sehr unter diesem Zustand gelitten. Sie wurde später Krankenschwester, hat auf einer Krebsstation gearbeitet und sie hatte zunehmend den Eindruck, dass vor allem die Patienten gestorben sind, um die sie sich kümmerte. Und sie wusste, das hatte mit ihrem Zustand, mit diesen Dämonen zu tun. Weil sie immer wieder so finster reinsah, obwohl sie eigentlich eine gute Krankenschwester war, hat sie mal einen Arzt angesprochen, der sie sehr schätzte. Und da hat sie ihm einfach alles erzählt. Und dieser Arzt hat zu ihrer großen Überraschung ihr den Rat gegeben, geh in das christliche Viertel der Stadt, geh zu einer Kirche, die können dir helfen. Obwohl er Muslim war. Und so hat sie sich an einem freien Tag ins christliche Viertel der Stadt begeben, hat bei zwei Kirchen angeklopft. Aber die Priester haben sie abgewiesen, weil die Angst hatten, dass sie dadurch Schwierigkeiten mit Islamisten bekommen könnten. Sie war ziemlich frustriert, war auf dem Heimweg, da hat sie ein Ehepaar angesprochen. Sie war ja erkennbar als Muslimin im christlichen Viertel, dadurch, wie sie gekleidet war. Und das war ein Pastoren-Ehepaar von der Baptistenkirche und ihnen hat sie sich anvertraut, hat gesagt, warum sie da ist. Sie haben ihr das Evangelium erzählt, sie hat Jesus angenommen, sie haben für sie gebetet und sie wurde frei. Und sie war, und interessant war, als sie nach Hause kam, war ihr Vater gestorben. Sie war so glücklich über das neue Leben, das Jesus ihr geschenkt hatte, dass sie die Bibel in einem Monat durchgelesen hatte, anfing Bibelverse auswendig zu lernen und keine Bibelstunde in dieser Baptistengemeinde ausließ. Bald erzählte sie ihrer Mutter von ihrem neuen Glauben. Die Antwort war, dass sie der Tochter die Faust ins Gesicht schlug und ihr androhte, der Verwandtschaft davon zu erzählen, was ihren Tod bedeuten konnte. Jeden Tag, wenn Nori von der Arbeit nach Hause kam, wurde sie von ihrer Mutter beschimpft und beleidigt. Sie hat ihr mal das Essen an den Kopf geworfen und hat dann aufgehört, für sie zu kochen. Jedes Mal vergab Nori ihrer Mutter und betete für sie. Und sie sagte immer wieder zu ihr, Mutter, ich liebe dich trotzdem. Noris Herz brannte, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und da hat sie Gott gefragt, wie kann ich das auf eine gute Art und Weise machen? Und ihr kam die Idee, eine Facebook-Gruppe zu eröffnen und dort ihre Geschichte zu erzählen und Fragen zu beantworten. Sie nannte sich dort Huda. Nach 3 Monaten hatte sie über 1000 Follower in den sozialen Medien aus der ganzen arabischen Welt. Und sie erlebte auf der einen Seite Anfeindungen, auf der anderen Seite stieß sie auf großes Interesse, konnte viele Fragen beantworten und hat einige Muslime zu Jesus führen können. Das Verhalten ihrer Mutter blieb weiter feindselig und so staunte sie nicht schlecht, als sich eines Abends ihre Mutter Nasrin auf Facebook bei ihr meldete. Ihre erste Frage lautete, Huda, verändert Jesus die Menschen immer und füllt ihr Herz mit Liebe? Genau das, was sie bei ihrer Tochter erlebt hat. Wir können uns vorstellen, am liebsten wäre Norley zu ihrer Mutter ins Zimmer nebenan gelaufen und hätte direkt mit ihr gesprochen. Aber sie wusste, dass die Zeit dafür noch nicht gekommen war. So ging der Kontakt über Facebook über Wochen. Und dann hat auch Nasreen ihr Leben Jesus anvertraut. Norleys Laptop war nass von Freudentränen. Und tatsächlich hat sich das Verhalten der Mutter grundlegend geändert. Und als Norley ihr bald darauf offenbarte, dass sie Huda sei, mit der sie die letzten Wochen geschrieben hatte, da stand ihr der Mund offen. Dann hat sie ihre Tochter gebackt, hat sie herumgewirbelt, als wäre sie ein kleines Mädchen, und hat zu ihr gesagt: Oh Norley, es tut mir ja so leid, wie hässlich ich zu dir war. Ich habe dich angeschrien und beschimpft, dir das Essen an den Kopf geworfen. Ich schäme mich so. Und du hast mir mit deiner Liebe geantwortet. Du warst wie Jesus zu mir. Wie Jesus. Wow, wenn wir das auch mal hören würden von jemand. Ich glaube, besser geht's nicht. Norley und Nasreen ließen sich kurze Zeit später am selben Tag taufen und machten so fest, dass sie nicht länger dem Islam, sondern Jesus folgen wollten. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Dieses Verhalten hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Diese Geschichte stammt aus dem Buch Aufbruch in die Freiheit. Neben dieser Geschichte stehen noch 6 andere Geschichten, alles von Frauen aus dem Nahen Osten, aus Syrien, dieser Gegend dort, und wo einfach zeigen, wie Gott dort mächtig wirkt und wie Frauen wirklich aufbrechen in die Freiheit, dadurch, dass sie Jesus begegnen. In der Feindesliebe, da liegt eine große Kraft, weil dieses Verhalten göttlich ist. Denn so geht Gott mit uns Menschen um. In Römer 5, Vers 8 lesen wir: Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Man könnte sagen, als wir noch seine Feinde waren. Und Gott möchte, dass wir es im Gleichtum und Menschen lieben, die Sünder und unsere Feinde sind. Wenn wir sie lieben und für sie beten, dann kann das Situationen und Menschen verändern. Ich durfte diesen April über Ostern nach Äthiopien reisen, um dort verfolgte Christen zu besuchen. Und wir hörten dort viele erstaunliche Geschichten, und eine davon, die passt sehr gut zu unserem Thema. In unserem total islamischen Dorf, da kam der Imam des Dorfes, kam zum Glauben an Jesus. Und er war wirklich so ein richtiger Evangelist. Er hat als erstes seiner Frau von Jesus erzählt. Die hat sich auch gleich bekehrt. Und die Frau war auch sehr evangelistisch tätig, hatte innerhalb von ein paar Wochen 8 Frauen, die sie zu Jesus geführt hatte, und hat mit ihnen so eine Art Jüngerschaftsgruppe gemacht. Das hat nicht allen gefallen. Und als die Frau einmal auf dem Feld war und dort gearbeitet hat, kam der Onkel des Mannes mit einer Machete und hat sie auf den Kopf geschlagen. Und sie lag da, ist fast verblutet, aber Gott sei Dank hat man sie noch rechtzeitig gefunden. So kam sie ins Krankenhaus, er kam dafür ins Gefängnis. Sie war wochenlang im Krankenhaus, man hat am Anfang um ihr Leben gerungen, aber Gott hat es geschenkt, dass sie das überlebt hat. Und als sie aus dem Krankenhaus herauskam, war das Erste, dass sie mit ihrem Mann zusammen ins Gefängnis gegangen ist, diesen Onkel besucht hat, ihm gesagt haben, wir haben dir vergeben, und ihm sogar Geld und Lebensmittel gebracht haben. Während der Onkel im Gefängnis saß, haben sie seiner Familie geholfen, die Saat auszubringen, die Ernte einzubringen, also ganz praktisch unterstützt. Und als dieser Mann, dieser Onkel aus dem Gefängnis kam, waren sie am Ausgang oder von dem Gefängnis, haben ihn quasi in Empfang genommen und haben ihm zu ihm gesagt: Lass uns versöhnt leben. Und als dieser Mann nach Hause kam und dann auch noch gehört hat, was dieses Ehepaar ihnen Gutes getan hat als Familie, ist er zu ihnen hin und hat gesagt: Ich will jetzt auch Jesus nachfolgen. Einfach weil sie diese Feindesliebe praktiziert haben. Und ich glaube, diese Geschichten sollen uns ermutigen, auch da, wo wir persönliche Feinde haben. Es kann so viel geschehen, wenn wir uns diese Liebe schenken lassen zu unseren Feinden und uns eben wie Jesus, wie Gott verhalten und so vollkommen handeln, wie er es tut. Es gibt noch einen anderen Aspekt, und den hat der Friedrich gestern schon vorgelesen. Es ist wirklich Hammer. dass er gestern diese Geschichte vorgelesen hat, ohne es zu wissen, die ich heute in der Predigt drin habe. Aber ich lese nochmal vor, stammt aus unserem Andachtsbuch mit Jesus im Feuerofen, das von verfolgten Christen geschrieben ist. Und am 8. Januar, auf Seite 20, da steht ein Beitrag von Irina Radushinskaya, die 7 Jahre in einem russischen Arbeitslager zubringen musste. Und sie schreibt Folgendes: Viele Anweisungen Christi scheinen kaum umsetzbar. Wollen wir aber dem Herrn nachfolgen, gibt es keinen anderen Weg, als uns zu bemühen. Mehr als einmal erfuhr ich das in den Gefängnissen des KGB, des russischen Geheimdienstes. Die Antwort der Welt auf Misshandlungen ist Hass. Und stündlich wuchsen die Gründe, den KGB zu hassen. Doch ich merkte bald, dass ich innerlich aufgefressen wurde, wenn ich auch hasste. Ich sah Gefängnisgenossen, die so mit Hass erfüllt waren, dass sie den Verstand und die Persönlichkeit verloren. Und das war das Ziel des KGB. Wie sollen wir als Christen diese Gefühle kontrollieren? Jesus befahl uns, Hass durch Liebe zu vertreiben. Das ist nicht leicht. Dieser Befehl scheint unmöglich zu sein. Aber es gibt keinen anderen Weg, als ihn zu befolgen. Betet für die, die euch verfolgen und misshandeln. Ein solches Gebet mag vielleicht sie nicht retten, aber auf alle Fälle rettet es uns. Und ich finde es ein ganz interessanter Aspekt, den sie damit reinbringt. Wenn wir unsere Feinde lieben, ihnen vergeben, für sie beten, dann retten wir uns selbst, weil wir dann nicht vom Hass innerlich aufgefressen werden können. Davor möchte Jesus uns auch bewahren. Weil es nicht leicht ist, Menschen, die einem Schlimmes angetan haben oder sogar noch antun, zu vergeben und Hass mit Liebe zu begegnen, brauchen unsere verfolgten Geschwister in besonderer Weise unser Gebet. Wir sind als Open Doors bekannt, dass wir jedes Jahr den Weltverfolgungsindex herausgeben im Januar. Und in diesem Weltverfolgungsindex, da werden ja die 50 Länder aufgeführt, in denen die Verfolgung am stärksten ist. Und jetzt im letzten Jahr war es in 11 Ländern extrem, in 44 sehr hoch und in 21 Ländern war die Verfolgung hoch. In diesen 76 Ländern leben 360 Millionen Christen, die in einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Das ist fast 4-mal die Bevölkerung von Deutschland, also wirklich eine hohe Zahl. Wir haben ein Sonderheft, das heißt dem Gesichter der Verfolgung, das liegt auf dem Büchertisch aus, kann man gratis mitnehmen und kann man sich da informieren. Und auf dem Poster, das drin liegt, das man einfach herausnehmen kann, da sieht man die 50 Länder. Und auf der Rückseite des Posters ist erklärt, wie das eigentlich alles funktioniert mit diesem Weltverfolgungsindex. Wann spricht man von extremer, sehr hoher oder hoher Verfolgung? Und wer jetzt im Livestream dabei ist oder sich sonst auch noch schlauer machen möchte, kann auf unserer Homepage und der Weltverfolgungsindex noch nachschauen, Videos anschauen. Und man kann sogar von jedem dieser 50 Länder nachlesen, wie dort die Verfolgung ganz konkret aussieht. Wir müssen uns vergegenwärtigen, die meisten unserer 360 Millionen stark verfolgten Geschwister sind herausgefordert, ihren Feinden zu vergeben, weil diese ihr Eigentum zerstört, sie verleumdet, ins Gefängnis gebracht, einen Angehörigen entweder entführt oder sogar getötet haben, sie körperlich misshandelt haben und so weiter. Weil das nicht leicht ist, brauchen sie unsere Gebetsunterstützung. Bruder Andrew ist der Gründer von Open Doors, der ist letztes Jahr im Alter von 94 Jahren verstorben. Er ist ja bekannt geworden als der Schmuggler Gottes. Da gibt es ja dieses Buch, das ist inzwischen ein christlicher Bestseller, der schon vielen zum Segen wurde. Ich habe es vorhin auch am Büchertisch gehört, das haben schon einige gelesen. Und ich erwähne ihn, weil er so eigentlich das Motto von Open Doors geprägt hat. Er hat von Anfang an gefragt, wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Und dieses Motto, das ja, macht Open Doors auch heute noch aus. Das heißt, wir arbeiten so, dass wir in all den Ländern, wo Christen verfolgt werden, da haben wir Partner vor Ort und die sagen uns, wie dort die Verfolgung aussieht. Und so können wir diesen Weltverfolgungsindex mit verlässlichen Zahlen wirklich erstellen. Aber sie sagen uns auch, was unsere verfolgten Geschwister sonst brauchen, was sie brauchen, um überleben zu können. Und wir versuchen dann, ihnen zu helfen. Und ich möchte es ganz kurz nur erwähnen, um was da geht. Das ist auf jeden Fall Beistand und Ermutigung. Das braucht jeder, der verfolgt wird. Und manchmal braucht es auch Traumaseelsorge. Da versuchen wir auch zu helfen. Dann Bibel- und Literaturverteilung. Ist auch heute noch gefragt. Nothilfe, dass jemand überhaupt überleben kann, aber auch Hilfe zur Selbsthilfe, dass man wieder auf eigene Beine stehen kann und sich selber seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Biblische Schulungen ist ganz wichtig, weil so viele zum Glauben kommen, gerade in den Ländern, wo Verfolgung herrscht, dass sie dann auch Leiter haben, Pastoren, die sie anleiten. Und hier in der freien Welt, der Sprachrohrdienst, die Öffentlichkeitsarbeit, das, was ich quasi mache mit einigen anderen zusammen hier in Deutschland. Wer sich da informieren möchte, wir haben noch Jahresberichte auf dem Büchertisch liegen. Das ist das Monatsmagazin vom Juli jedes Jahr. Da ist das genau beschrieben und auch mit Zahlen belegt. Die Vision von uns, die uns antreibt: Christen engagieren sich weltweit für ihre am härtesten verfolgten Glaubensgeschwister und stärken sie, damit sie treue Zeugen von Christus in der Welt bleiben, dass sie dort, wo sie sind, bleiben können, leben können, Jesus bezeugen können, und so das Evangelium sich immer weiter ausbreitet. Circa 90% unserer verfolgten Geschwister sagen als erstes auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten, betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Deshalb führen wir jedes Jahr im November den weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen durch. Und dieses Jahr bekommen wir Einblick in die Situation der Christen in Eritrea und in Indien. Und es ist so, dass wir nach einer kurzen Einführung von mir, werden wir jeweils ein Video anschauen und dann auch gerade für dieses Land im Gebet einstehen. Eritrea liegt im Nordosten Afrikas am Roten Meer. Das Land ist ungefähr so groß wie Österreich und die Schweiz zusammen und hat 3,7 Millionen Einwohner. Etwa die Hälfte davon sind Christen, die andere Hälfte Muslime. Seit mehr als 30 Jahren wird Eritrea von einem einzigen Mann beherrscht, dem Präsidenten Isaias Afewerki, der inzwischen 77 Jahre alt ist. Die Regierung, die schottet das Land ab und die Bevölkerung wird von ihr stark kontrolliert. Eritrea liegt mit 89 von 100 möglichen Punkten auf Platz 4 des Weltverfolgungsindex, ist also ein Land mit extremer Verfolgung. Und jetzt das Video.
Wir wollen, dass Menschen, die im Dunkeln sind, das Licht finden. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
Eritrea, das sogenannte Nordkorea Afrikas. Ein Land mit extrem eingeschränkter Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit. Hier können sich die meisten Christen nicht frei versammeln. Sie leben ihren Glauben im Verborgenen. Christ zu sein ist in Eritrea zwar per se nicht verboten, doch die diktatorische Regierung dieses Landes am Horn von Afrika lässt nur drei Kirchen zu: die eritreisch-orthodoxe Kirche, die römisch-katholische Kirche und die evangelisch-lutherische Kirche. Doch auch sie werden streng kontrolliert. Jedes persönliche Recht muss sich der nationalen Identität beugen. Christen, die sich außerhalb der staatlich kontrollierten Umgebung treffen und beten, riskieren Verhaftung, Gefängnis und Folter.
Ich wurde mit Eisenketten gefesselt. Und dann begannen sie mich zu schlagen, während 700 Gefangene zusehen mussten. Zuerst schrie ich, aber nach ein paar Minuten war ich ganz still. Sie schlugen mich ins Genick und auf den Kopf. Ich betete: Herr Jesus, sie kennen deine Wege nicht. Vergib ihnen.
Wenn sich Eritreer für Jesus entscheiden, wählen sie bewusst ein Leben voller Entbehrungen. Normalerweise lehnen ihre Familienmitglieder, Nachbarn und ihr Umfeld sie ab, weil sie nicht an den traditionellen Ritualen teilnehmen. Oder gehen sogar so weit, ihnen nachzuspionieren und sie den Behörden zu melden. Wenn sie jemals beim Beten mit anderen Christen erwischt werden, landen sie im Gefängnis. Dennoch wächst die Kirche in Eritrea weiter.
Die Regierung hat unsere Kirchen geschlossen, aber sie konnte uns Jesus nicht aus dem Herzen nehmen. Sie können ihn nicht wegnehmen. Sie können uns das Leben schwer machen, aber sie können uns nicht die Wahrheit nehmen, die wir kennen. Diese Einstellung haben alle Christen hier. Andere Menschen bemerken das allmählich. Sie sehen in uns das Zeugnis von Christus. Sie sehen unser Glück und unseren Frieden. Selbst wenn wir leiden, freuen wir uns. Unser Glück beruht nicht auf dem, was wir haben oder nicht haben. Wenn die Menschen das sehen, nehmen sie Jesus an.
Etwas, das mir auch in der Zelle bewusst wurde, war dies: Vergiss deine Brüder nicht. Das sagte mir Gott an jenem Tag, als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde.
Weil euer Gebet eine große Hilfe in unserer Verfolgung ist, bitte ich euch inständig, weiter zu beten. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und euer Gebet hilft uns in so vielen Dingen. Daher bitte ich euch, betet weiter für uns.
Da Jesus vielleicht wiederkommt, bevor sie von ihm hören, müssen wir ihnen die Möglichkeit dazu geben. Sie werden dann an einen Punkt kommen, an dem sie eine Entscheidung treffen können. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
Ja, so wollen wir das jetzt auch tun, wenn wir es auch schon im Video gesehen haben. So in kleinen Gruppen zusammen sitzen oder stehen und einfach für diese Anliegen beten oder was uns sonst jetzt auch aufs Herz gekommen ist. Wer sagt, ich möchte lieber für mich allein beten, ist es ja auch kein Problem. Genau, aber lasst uns jetzt einfach kräftig beten im Glauben, dass Gott unsere Gebete erhört und dass unsere Geschwister in Eritrea Auswirkungen davon spüren. Ich werde dann den Abschluss machen. Vater, bin ich besonders für die, die Geschwister. Moment. Jesus, wir danken dir, dass Eritrea auch so ein Beispiel ist, dass dein Reich nicht klein zu kriegen ist, dass dein Wirken nicht aufzuhalten ist. Danke, dass trotz aller Unterdrückungen, obwohl schon viele im Gefängnis gelandet sind, dass trotzdem immer noch Menschen zum Glauben kommen. Und ja, die Gemeinde dort wächst, Jesus. Wir preisen dich dafür und auch, dass viele junge Leute zum Glauben an dich kommen, Jesus. Und wir segnen sie alle, dass sie dir treu bleiben, dass sie standhaft bleiben, selbst wenn sie vielleicht im Gefängnis landen oder geschlagen werden, was auch immer, dass sie dir treu bleiben, Jesus. Und ja, dreh du das ganze Land um, einfach indem immer mehr Menschen dich kennenlernen. Und wir segnen auch besonders unsere Geschwister in Eritrea, dass sie Hass mit Liebe begegnen können, dass sie Böses mit Gutem vergelten können. Gib ihnen die Kraft dazu, weil wir wissen, das hat das Potenzial, wirklich diese Liebe hat das Potenzial, die Welt auch dort in Eritrea zum Guten zu verändern. Und das bitten wir dich, Jesus. Amen. Ja, vielen Dank fürs Mitbeten für Eritrea. Jetzt wollen wir nach Indien gehen. Das liegt mit 82 Punkten auf Platz 11 des Weltverfolgungsindex. Das ist das letzte Land mit einer extremen Verfolgung. In Indien, wer es beobachtet hat, da hat die Verfolgung stark zugenommen über die letzten Jahre. Warum das so ist, werden wir gleich im Video hören. Ich möchte nur noch sagen, dass in Indien eine Erweckung im Gange ist, schon seit Jahren. So wie Gott in der islamischen Welt durch Träume und Visionen wirkt, so wirkt Gott in Indien vor allem durch Heilungen. Und es ist wirklich unglaublich, selbst in ganz hinduistischen Gegenden gibt es heute Gemeinden. Und vor allem die Dalits, das sind ja diese Unberührbaren, die unterste Kaste, da sind Millionen zum Glauben an Jesus gekommen. Ja, und jetzt ist das Video.
Sie schleppten mich nach draußen. Sie schlugen mich. Mehr als 17 Leute schlugen mich. Und ich schrie um Hilfe. Ich rief zu Jesus, O Herr, hilf mir. Und dann traf mich plötzlich jemand mit einem scharfen Gegenstand am Ohr. Ich begann zu bluten und wurde bewusstlos.
Nicht nur ich wurde verprügelt, sondern auch meine Kinder. Als meine Tochter sehr klein war, wurde ihr in den Bauch getreten und sie hat geblutet. Und wenn jemand zum Beten zu mir nach Hause kommt, werden diese Christen in die Dorfversammlung gerufen und werden dort aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.
Leider sind diese Berichte von verfolgten Christen in Indien nicht ungewöhnlich. Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors ist Indien eines der vier Länder, in denen Christen am meisten Gewalt erleben. Allein im Mai und Juni 2023 wurden in der Region Manipur 300 christliche Kirchen und zahllose Häuser von Christen zerstört.
Wir haben erfahren, dass ihr Jesus Christus folgt, dass ihr zur Kirche geht. Hört auf damit. Kehrt zurück zu eurer alten Religion, sonst werdet ihr bestraft. Das ist das Erste, was passiert. Sie werden gewarnt. Aber wenn die Christen weitermachen, werden sie geschlagen. Manchmal kommen alle Dorfbewohner und schlagen sie. Wenn sie selbst dann weitermachen, werden sie aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen.
Diese Angriffe werden häufig durch hinduistische Nationalisten ausgeführt. Die Anhänger der politischen Ideologie der Hindutva verfolgen das Ziel, ein Indien nur für Hindus zu schaffen.
Indien ist ein Land mit einer vielfältigen Kultur und Sprache. Es gibt viele Regionen. Aber sie sagen, dass Indien den Hindus gehört, dass sowohl Muslime als auch Christen keine Rechte haben.
Die Hindu-Nationalisten sagen, wenn man Inder ist, muss man Hindu sein. Alle Inder, die in Indien leben, sind Hindus, werden als Hindus geboren und waren schon immer Hindus.
Nach der Wahl 2014 stellt die hindu-nationalistische BJP unter Ministerpräsident Narendra Modi die indische Regierung. Seit Modi Premierminister ist, hat die Zahl der jährlich gemeldeten gewalttätigen Übergriffe auf Christen drastisch zugenommen. Als Vorwand werden häufig die Anti-Bekehrungsgesetze genannt. Offiziell haben sie das Ziel, Zwangsbekehrungen zu verhindern. In der Praxis werden diese Gesetze missbraucht, um Christen aufgrund falscher Anklagen zu bestrafen. Bis jetzt sind Antibekehrungsgesetze nur in einzelnen Bundesstaaten etabliert, in denen die BJP regiert. Sollte die BJP die Wahlen 2024 erneut und mit einer Mehrheit gewinnen, besteht die Gefahr, dass es schon bald ein Antibekehrungsgesetz auf nationaler Ebene geben wird.
Die Hindu-Nationalisten sagen, wenn du Hindu bist, bist du Inder. Wenn du kein Hindu bist, bist du kein Inder. Es ist eine Nationalisierung der Religion, sodass viele Hindus denken, ich bin Inder. Die Christen sind keine Inder, sie sind Verräter. Wer ist also Inder? Nur die Hindus sind Inder. Sie geben das Gefühl der Zugehörigkeit durch Religion. Und deshalb schließen sich so viele dieser Bewegung an, ohne das Konzept des Hinduismus zu verstehen, weil es einfach in ein Konzept des Nationalismus verwandelt wird. Wenn man kein Hindu ist, kann man nicht Inder sein. Also sind alle, die keine Hindus sind, kein Teil unseres Landes. Also habe ich das Recht, sie zu verfolgen. Und deshalb gibt es diese Situation in Indien. Und deshalb wird diese Ideologie und diese politische Partei unterstützt.
Inmitten dieser Verfolgung findet in Indien eine große Erweckung statt. Besonders Dalits, sogenannte Unberührbare, finden bei Jesus Annahme und Liebe, die ihnen in der Gesellschaft abgesprochen wird. Mehr als 240 Millionen Menschen gehören in Indien den Dalits an. Laut Verfassung darf im Kastensystem niemand diskriminiert werden. Die Realität sieht oft anders aus. Das Kastensystem ist eng an den Hinduismus gebunden. Gerade die hohen und einflussreichen Kasten profitieren von dem Kastensystem, da es ihre Machtposition festigt und gerade den Unberührbaren vermittelt, dass ihre Diskriminierung göttlich gewollt sei. Bitte beten Sie um festen Glauben inmitten von Verfolgung, aber beten Sie auch für die Verfolger, damit diese Jesus finden.
Pray for them. Bitte unterstützt die verfolgten Christen weiterhin, denn sie sind unsere Brüder und Schwestern in Christus. Und wir sind dazu aufgerufen, einander beizustehen. Das ist meine Bitte. Ich danke euch für alles, was ihr bereits für sie getan habt.
Ich glaube an das Gebet, denn wenn Christen beten, ermutigt das für unseren Dienst vor Ort. Auch Petrus wurde angegriffen und saß im Gefängnis, und Brüder und Schwestern beteten für ihn, und er wurde gerettet. Ich glaube und vertraue darauf, dass es Christen gibt, die für mich beten. Das gibt mir Mut, hier und in meiner Gemeinde zu arbeiten.
Alle Dorfbewohner sind gegen mich. Es gibt Verfolgung, aber ich bitte euch, für mich zu beten, für meine Familie und für meine Verwandten, dass sie die Wahrheit erkennen und Jesus finden.
Bitte betet für Indien.
Ja, das wollen wir wieder tun, auf gleiche Weise wie eben. Und wir haben es gehört, der Petrus saß im Gefängnis, die Gemeinde hat gebetet, er kam frei. Und das dürfen wir auch erwarten, dass einfach unsere verfolgten Geschwister in Indien wirklich Gott erleben, Befreiung erleben, Bewahrung erleben, wenn wir jetzt beten. So, lasst uns nochmal zusammenstehen.
jüdische Wunder auch ablegen könnt und geheilt werden dürft.
Jesus, wir danken dir auch von Herzen für dein Wirken in Indien, besonders auch unter den Dalits, die ungeliebt sind und die jetzt deine Liebe erkennen durften und ja, wirklich jetzt ein neues Leben empfangen durften, Jesus. Und wir beten für sie und alle anderen Christen in Indien, dass sie standhaft bleiben, trotz aller Verfolgung, dass sie zusammenhalten, dass sie sich gegenseitig stärken. Ich bete auch für all unsere Partner in Indien, dass sie immer wieder auch hinkommen zu den verfolgten Geschwistern, ihnen Trost und Beistand, Hilfe bringen können, Jesus. Und ja, dass deine Kirche stark bleibt, trotz oder in der Verfolgung, und dass dein Reich sich weiter ausbreitet. Ja, verherrliche dich weiter durch Heilungen, dass weiterhin Menschen einfach durch schlichte Gebete geheilt werden und dadurch dich kennenlernen, Jesus. Ja, wir danken dir, dass du nicht aufzuhalten bist, aber wir beten auch für die politische Situation. Es sind immer mehr Bundesstaaten, die BJP abgewählt wird und andere Parteien die Mehrheit bekommen und vor allem auch 2024, wenn im ganzen Land gewählt wird. Vater, bitte schenk doch, dass die BJP nicht mehr stärkste Kraft wird und dass so der Nationalismus ein Stück wieder zurückgedrängt werden kann. Vater, erbarme dich. Amen. Ja, wir haben immer wieder gehört von unseren verfolgten Geschwistern im Video, bitte betet für uns. Das ist die erste Bitte von ihnen und wir konnten jetzt dieser Bitte nachkommen. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, es tut einfach gut, wenn man so Nachrichten hört, dann einfach ein Gebet rauszumachen. Also ich erlebe das immer wieder so, als wenn ich dann bete, dass es wie ein Stück auch wieder ablegen ist, ein Stück zurückgeben ist. Und wir dürfen wirklich damit rechnen, Jesus ist mit unseren verfolgten Geschwistern. Er ist bei ihnen im Gefängnis oder wenn sie geschlagen werden. Er ist bei ihnen und das ist so stark. Er geht mit ihnen durch, er leidet mit ihnen und wir dürfen aber auch mit ihnen mitleiden und auch Anteil nehmen, indem wir für sie beten. Und ich möchte euch ermutigen, da auch weiter dran zu bleiben. Auch heute habe ich dieses Heft ausgelegt auf eure Plätze und nehmt es gerne mit, auch der Kugelschreiber gehört beides euch. Wer es schon hat, kann es einfach liegen lassen. Wir sammeln es nachher wieder ein. Man kann natürlich den Kugelschreiber gerne mitnehmen. Und eben das Herz des Magazins, wo immer Informationen drin sind. Also diesen Monat geht es um verfolgte Kinder. Es kann auch mal um eine Region gehen oder ein einzelnes Land oder eine Volksgruppe. Und neben den Informationen ist eben dieser Gebetskalender in der Mitte, den man gut herausdrinnen kann. Und da dieser Gebetskalender hat einfach diese Stärke, dass es uns ganz einfach gemacht wird, jeden Tag für unsere verfolgten Geschwister zu beten, weil nur ein einziges Anliegen genannt ist. Es ist immer mit einem Land überschrieben, aber meistens geht es eigentlich um eine Person oder eine Familie, vielleicht auch eine Gemeinde. Und ich möchte euch das mal von heute vorlesen. Es stammt aus Laos. Dort steht, Pastor W. wurde gezwungen, eine Strafe von ca. 3.500 Euro zu bezahlen, und das ist in Laos sehr viel Geld, damit er als Christ weiterhin in seinem Dorf wohnen darf. Um diesen Betrag aufzubringen, musste er seinen Bauernhof verkaufen. Beten wir um Gottes Schutz für W. und seine Familie. Ich möchte gerade auch für ihn beten. Jesus, danke, dass der Pastor W. so ein Opfer gebracht hat, seinen Bauernhof zu verkaufen, um in diesem Dorf bleiben zu können und dort Gemeinde bauen zu können und die Christen unterstützen zu können und auch missionieren zu können. Danke, Vater, für ihn. Stärke ihn. Vergilt ihm dieses Opfer. Lass ihn, ja, schenk, dass er einfach wieder zu Geld kommt, vielleicht seinen Bauernhof zurückkaufen kann, wie auch immer. Aber Vater, vor allem, schenk, dass in diesem Dorf ganz, ganz viele Menschen zum Glauben an dich kommen und stärk du deine Gemeinde dort, schenk ihnen einen starken Zusammenhalt. Und dass sie einfach wirklich ja, dich dort verherrlichen, Jesus, in diesem Dorf. Amen. Wir brauchen nicht lang, 2-3 Minuten vielleicht, um für so ein Anliegen zu beten. Das kann jeder in seinem Alltag unterbringen. Und ich möchte euch ermutigen, klingt euch mit ein, falls ihr es noch nicht tut. Fangt an, für unsere verfolgten Geschwister zu beten, jeden Tag anhand von dem Gebetskalender. Und eben ist ganz einfach, wer hier ist, kann einfach diese Karte hinten abnehmen, ausfüllen und in die Box am Büchertisch werfen. Dann bekommt ihr das kostenlos jeden Monat zugeschickt. Wer im Livestream dabei ist oder nicht gerne ausfüllt, der kann den QR-Code einscannen und dann bekommen wir auf unsere Homepage und kann dann dort das Magazin, dieses gedruckte Magazin bestellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn heute wieder noch ein paar Beter dazukommen würden. Und ja, bei dem Thema liebt eure Feinde, wir haben gehört, es sind große Herausforderungen für unsere Geschwister, ihre Feinde zu lieben. Lasst sie uns da wirklich auch im Gebet unterstützen und ich danke allen ganz herzlich, die das schon tun. Ich weiß von einigen, die da schon seit langer Zeit dabei sind. Also vielen, vielen Dank für eure Gebete. Und ich glaube, dass Gott weltweit so wirkt, hat mit unseren Gebeten zu tun. Dass unsere Geschwister durchhalten in schwierigen Situationen, hat mit unseren Gebeten zu tun. So lasst uns mutig weiterbeten. Amen.